Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Jetzt ist mir gerade die Stimme weggeblieben, hier bei Frauensache. Ich bin Sina und ich habe heute eine Interviewpartnerin. Und zwar ist es das Sabine. Oh Gott, am besten fange ich nochmal neu an, aber egal, wir machen hier nichts irgendwie geskriptet oder sonst was. Manchmal ist es so. Ich habe im Interview die liebe Sabine, sie ist Heilpraktikerin bei Verisana. Und ich würde erstmal sagen, hallo Sabine, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo liebe Sina.
Ich freue mich total. Und zwar arbeitest du bei Verisana. Jetzt gleich mal die Frage, was macht Verisana?
Also wir machen verschiedene Tests zum Thema Gesundheit. Wir machen Stuhltests, also zum Thema Darmgesundheit. Darum geht es ja heute hauptsächlich. Wir machen auch Hormonspeicheltests. Wir machen Blutuntersuchungen auch, also zum Thema zum Beispiel Schilddrüsenhormone oder Aminosäurenprofile. Und wir machen auch Haartests, also Haarmineralanalysen. Da geht es um den Stoffwechsel.
Perfekt.
Genau.
Also ich hatte damals, oh Gott, ich weiß nicht, ob das 3-4 Jahre her ist, da hatte ich mal eine Haarmineralanalyse gemacht. Und war sogar bei der Katja Trost, die hat ein Seminar damals angeboten. Das fand ich auch sehr spannend, weil die Auswertung von der Haarmineralanalyse ist ja schon sehr vielseitig, beziehungsweise man kriegt wahnsinnig viele Informationen raus und mir hat das Seminar oder dieser Workshop damals wahnsinnig geholfen. Das fand ich sehr spannend.
Ja.
Und
Entschuldige.
Nee, ja, alles gut.
Nee, das ist definitiv wahnsinnig spannend, aber das ist wirklich so vielschichtig. Also da lohnt es sich wirklich dann auch zu einem Therapeuten zu gehen, der sich gut damit auskennt. Also alleine kommt man da eigentlich nicht so zurecht. Also klar kriegt man da auch Hinweise, ne? Aber ein Therapeut, der sich damit auskennt, kann natürlich da viel mehr rausholen.
Total. Und dann ist es wirklich sehr umfangreich und das ist dann echt schön.
Ja, das stimmt, ja.
Es geht heute in der Folge darum, dass ich, also ich hatte meiner Community auf Instagram euren Darmtest vorgeschlagen oder beziehungsweise gezeigt, weil ich ganz viele Frauen, also nicht nur in Coachings habe, sondern eben auch auf Instagram, die mir immer wieder die Frage stellen, okay Sina, du sagst so nach dem Pille absetzen oder bei hormonellen Beschwerden ist auch der Darm wahnsinnig wichtig, die Verdauung ist wichtig, wie kann ich denn jetzt herausfinden, ob mein Darm gesund ist?
Ja.
Ich finde es tatsächlich schwer, natürlich ist der Stuhlgang ein Indiz. Also wenn ich jetzt immer Durchfall habe, dann könnte es natürlich sein, dass der Darm irgendwie belastet ist. Aber ich fand euren Test einfach sehr spannend, um halt wirklich, und ich habe den Test damals selber gemacht und ich fand das sehr aufschlussreich für mich, weil bei mir kam damals ein Candida-Pilz raus und ein zu hoher pH-Wert. Ich habe das dann tatsächlich wirklich, also ich habe dann natürlich Eigenrecherche auch betrieben und habe dann geguckt, okay, was kann ich machen? Das war damals nach dem Absetzen der Pille und habe das dann echt in den Griff bekommen, habe dann nochmal einen Test gemacht, die Werte waren weitaus besser, also fast schon total im grünen Bereich und das war für mich total schön, also einfach dieses, okay, ich habe da jetzt was gemacht und jetzt sehe ich das Ergebnis, dass es sich verbessert hat und deswegen finde ich den Test an sich sehr toll, gerade wenn man ihn eben über einen, also ich nenne es jetzt mal Online-Labor macht, wenn man das Gefühl hat, man hat es irgendwie so selbst geschafft. Also ich finde auch Heilpraktiker toll und dorthin zu gehen und sich einfach betreut zu fühlen, aber das war für mich irgendwie so eine total schöne Variante.
Ja, also auf jeden Fall. Es ist der Test kann einem halt auch wirklich weiterhelfen. Es gibt oft auch Dinge, die der Mensch nicht unbedingt spürt. Also klar, wie du sagst jetzt, ne, sowas wie Durchfall oder Verstopfung oder wenn man Blähungen hat oder wenn einem übel ist oder schwindelig nach dem Essen, dann weiß man schon, okay, da ist jetzt vielleicht irgendwas nicht in Ordnung. Aber es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel Entzündungen im Darm. Das muss man gar nicht unbedingt spüren. Ja. Ne? Und da ist so ein Test natürlich toll, weil er helfen kann, vielleicht auch schon vorzubeugen. Also man kann halt auch gut präventiv arbeiten. Also gerade wenn jemand jetzt noch keine Symptome hat, aber vielleicht Entzündungen, dann gibt es auch einiges, was man eben machen kann. Und der Darm ist halt einfach auch essentiell wichtig für unsere Gesundheit, weil das Immunsystem halt auch einen starken Zusammenhang zum Darm hat. Und also da fängt halt alles an, ne, dass wir Mineralien aufnehmen. Mineralien sind halt wichtig auch, damit unsere Hormondrüsen gut arbeiten können, damit die Zelle gut arbeiten kann, damit wir Energie herstellen können. Es fängt wirklich im Darm an. Total. Und wenn es da ein Problem gibt, dann kommen die meistens auch in andere Bereiche.
Ja. Genau, es ist eben nicht nur, dass der Stuhlgang sich verändert und das vielleicht Blähungen oder sowas als Beschwerde zeigen könnte, sondern ich habe zum Beispiel, also mein Thema ist ja so die Frauengesundheit und der weibliche Zyklus. Und da ist es ja so, dass in der zweiten Zyklusphase, also nach dem Eisprung vor der Periode, das Immunsystem einfach ein bisschen abschwächt, ja. Auf ganz natürliche Weise. Einfach damit auch, weil es geht ja im Zyklus immer um die Fruchtbarkeit und das Einnisten der Eizelle und eben die Befruchtung an sich. Und das Immunsystem würde sich ja auch ein Stück weit dagegen wehren, weil es sind ja Eindringlinge. Also so ein Spermium ist was Körperfremdes. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich ganz natürlich, dass das Immunsystem ein bisschen abgeschwächt ist. Jetzt gibt es aber tatsächlich Frauen, die haben einen belasteten Darm und das Immunsystem wird dann sehr, sehr schwach in dieser Phase. Und dann kommen natürlich auch so typische Sachen wie hormonelle Beschwerden, wie sehr bekannt auch unter dem Thema oder dem Wort PMS, im Bereich Brustspannen, dass man sich abgeschlagen fühlt, vielleicht auch Migräne, also ganz viele Sachen. Und es ist so oft auf den Darm und eben das Immunsystem zurückzuführen.
Ja, da kommen natürlich jetzt ganz viele Dinge zusammen, ne? Also da weiß man auch manchmal nicht, was war zuerst da, Henne, Ei, Henne, ne? Voll, ja. Also zum Beispiel, es ist halt auch so, dass Frauen, die Pille genommen haben, die dann eben auch viele Östrogene haben, dass die Leber dann manchmal belastet ist, ne? Dass die nicht mehr in der Lage ist, schlechte Östrogene gut auszuscheiden. Und es kann dann auch zum Beispiel sein, dass ein Candida im Darm sich die Östrogene, die zu viel da sind, zum eigenen Wachstum nutzt.
Ne? War bei mir so der Fall.
Genau.
Und dann hatte ich unreine Haut.
Ja, ja, also die unreine Haut kommt oft, wenn die Entgiftungsorgane überlastet sind. Mhm. Das ist häufig die Leber und der Darm tatsächlich. Ja. Also, und da gibt es dann oft Probleme auch mit der Haut.
War bei mir tatsächlich, weil du die Leber jetzt auch ansprichst, ich meine, Leber und Darm gehen ja auch Hand in Hand.
Absolut, absolut, ja.
Und ich hatte zum Beispiel Gallensteine. Also ich war 26 Jahre, habe die Pille abgesetzt und hatte Gallensteine.
Wow, ja.
Und man kennt Gallensteine irgendwie nur beim 85-jährigen Opa, weil er zu fetthaltig ist oder so.
Also, Nicht ganz. Also das kann schon auch jüngere.
Wahnsinn.
Also wir haben da immer die DFs, also 40, fertile. Also es waren immer, sind tatsächlich oft Frauen in den 40ern, die es auch bekommen, ne? Wobei es gibt auch jüngere Frauen, aber 26 ist tatsächlich sehr jung, das stimmt.
Ja, ich kann mir das einfach zusammenreimen, dadurch, dass die Leber einfach durch 12 Jahre Pilleneinnahme super überbelastet war und dadurch weniger Gallensäure produzieren kann. Ich meine, das macht ja auch irgendwie Sinn. Und ich habe da mal eine Umfrage gemacht auf Instagram, wie viele Frauen nach dem Absetzen der Pille, das muss jetzt nicht irgendwie 3 Wochen danach sein, das kann auch 6 Monate danach sein, je nachdem, wann man es halt merkt, weil die Leber ist ja auch ein Organ, was so jetzt einen Schmerz nicht ausstrahlt, was es natürlich sehr schwer macht. Ich habe diese Gallensteine dann gemerkt, weil ich immer Schmerzen im rechten Schulterblatt hatte tatsächlich.
Ach, wie abgefahren. Okay.
Ja. Und da muss man erstmal drauf kommen. Irgendwann bin ich drauf gekommen und ich fand es sehr spannend, weil durch diese Umfrage kam raus, dass super viele Frauen nach dem Absetzen der Pille Probleme hatten mit der mit Gallensteinen, beziehungsweise die Gallenblase komplett entfernt wurde.
Ach,
weil das passiert natürlich leider sehr schnell. Gibt es ein Problem? Ha. Lass uns das doch rausnehmen. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Geht aber gerade ein bisschen vom Thema ab, aber vielleicht findet sich ja die ein oder andere Zuhörerin da jetzt auch gerade wieder, dann kann das dann doch hilfreich sein. Ich habe ein paar Fragen an dich. Also ich habe über die Community, die den Test gekauft hatten beziehungsweise gemacht haben, Fragen gesammelt, weil die haben dann mittlerweile auch ihre Werte bekommen. Und die Fragen hätte ich an dich. Aber vorab würde ich gerne noch von dir wissen, was kann ich denn grundsätzlich für meinen Darm tun? Also wir wissen jetzt, okay, es können wirklich verschiedene Beschwerden entstehen. Es muss nicht irgendwie nur Blähungen und Völlegefühl sein, sondern es kann auch die Haut sein. Es können PMS-typische Symptome sein. Es können Migräne oder lass es einfach irgendwie ganz, ganz viele Beschwerden sein, die eventuell auf den Darm zurückzuführen sind. Aber was kann ich denn tun grundsätzlich, um meinen Darm zu unterstützen?
Ja, also das ist natürlich jetzt eine sehr breit gefächerte Frage. Ne? Also natürlich das A und O ist die Ernährung. Damit steht und fällt natürlich vieles. Ja. Jetzt gibt's auch, man kann schwer so ein Konzept geben, weil jeder ist anders. Und zum Beispiel hat der eine vielleicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dann kann der vielleicht halt gewisse Sachen nicht essen, die eigentlich vielleicht ganz gesund wären, aber für diese Person ist es dann nicht, weil das natürlich immer wieder die Darmschleimhaut reizt und Entzündungen fördert im Darm. Ne? Mhm. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es immer gut, dass man keine der Nahrungsgruppen komplett weglässt. Also es ist ja jetzt die Mode geworden, immer, was weiß ich, die Fette sind sehr in Verruf geraten, ne, eine Zeit lang. Teilweise oder jetzt wird nur noch Eiweiß gegessen oder da bin ich nicht der größte Freund. Also das kann man vielleicht mal machen über einen kurzen Zeitraum, aber langfristig ist es doch wichtig, dass wir alles zu uns nehmen und nichts weglassen. Also Kohlenhydrate sollten eher natürlich jetzt langkettige Kohlenhydrate sein, also jetzt weniger Schokolade, Torte und solche Sachen, klar, sondern oder jetzt auch ein Weißbrötchen oder das sind also kurzkettige Kohlenhydratketten. Das ist natürlich so, wenn wir unter Stress leiden, dann schreit unser Körper nach sowas. Mhm. Also das ist dann gar nicht unbedingt immer Willensschwäche, aber dann braucht der Körper Energie, schreit nach Energie und dann hat man umso mehr Lust, gerade auf diese Sachen. Ne?
Total.
Oder zum Beispiel auch gerne vor der Periode, wenn man Magnesiummangel hat, dann hat man Bock auf Schokolade, weil in der Schokolade tatsächlich viel Magnesium drin ist. Für den Darm ist es natürlich nichts. Und es sollten gute Fette in der Nahrung mit dabei sein. Das heißt jetzt nicht unbedingt die frittierten Pommes, das ist natürlich kein gutes Fett, aber sowas wie Ghee, Kokosöl, Butter ist auch vollkommen in Ordnung, ne? Oder Olivenöl, solche Geschichten. Gute Fette sind wichtig in der Ernährung auch. Und natürlich auch ausreichend Proteine. Das sollten am besten immer so 25 bis 30 Gramm sein pro Mahlzeit. Macht natürlich die wenigsten. Ne? Aber idealerweise sollte das dabei sein. Also das heißt jetzt zum Beispiel auch mittags, der Teller sollte nicht aus einem Riesenstück Fleisch bestehen und ein bisschen Gemüse oder so. Also das Eiweiß sollte tatsächlich die Beilage sein. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Menschen auch aus ethischen Gründen jetzt dazu neigen, vegan sich zu ernähren oder vegetarisch. Ich kann das auch gut verstehen. Allerdings ist es eben so, dass die pflanzlichen Eiweiße nicht so gut aufnehmbar sind wie die tierischen, weil man da bei den tierischen einfach so auch alle essentiellen Aminosäuren mit dabei hat. Das hat man bei den pflanzlichen nicht so. Also da würde ich denen tatsächlich raten, also gerade Veganern auch, dass sie sich vielleicht ein Eiweißprofil, also ein Eiweißshake dazu da gibt es ja auch pflanzliche durchaus. Und dass man das halt wirklich morgens, mittags, abends auch mit dazu nimmt, ne? Und auch versucht, die Magensäureproduktion anzuregen. Die Magensäure ist ganz wichtig für den Verdauungstrakt. Die regt auch die ganzen Verdauungsenzyme an. Und die Magensäure ist auch wichtig für die Eiweißverdauung, ne? Da startet es. Und da gibt es oft Probleme auch jetzt bei Veganern tatsächlich. Okay. Das schwimmt mit der Zeit so ein bisschen ein. Das kann man zum Beispiel machen, indem man einen Esslöffel Apfelessig in Wasser nimmt und das vor einer Mahlzeit trinkt. Es gibt auch HCL-Kapseln, die Magensäureproduktion anregen. Die sind auch vegan, ne? Also könnte man auch machen. Und also die Magensäure ist ein wichtiger Faktor, die nimmt auch im Laufe des Alters ab. Ne? Ja, jetzt auch häufig Menschen, die vielleicht Sodbrennen haben, das wird dann immer gerne auf zu viel Magensäure zurückgeführt, aber das ist auch manchmal zu wenig Magensäure tatsächlich. Ja, also das sind so viele Ballaststoffe sind natürlich wichtig. Also es heißt viel Gemüse, auch Obst ist natürlich super. Weil da halt auch viele Ballaststoffe drin sind und die sind halt wie Futter für unsere guten Darmbakterien. Ne? Ja. Also wir brauchen einfach Ballaststoffe für unsere guten Darmbakterien. Da kann man sich dann vielleicht auch morgens mal Chiasamen oder auch ein bisschen Leinsamen, Flohsamen, Schalen, zum Müsli reinmachen zum Beispiel. Ne? Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Und natürlich auch, auch auf den Säurebasenhaushalt achten, ne? Das sollte ja, man sollte sich eher basenüberschüssig ernähren, also es sollten mindestens 70 70% bis 80% sollten eben basisch sein, was ja eben jetzt auch Gemüse und Obst und solche Sachen sind. Und die guten Eiweiße sind auch wichtig, ne? Also damit wir überhaupt Mineralien transportieren können, brauchen wir Eiweiße. Mhm. Also wirklich absolut, absolut wichtig. Das ist unser Baustein. Und deshalb wirklich, also dass die Proteine nicht vernachlässigen.
Ganz okay. Bei den langkettigen Kohlenhydrate, da sind wir ja auch bei Gemüse, Vollkorn, oder?
Genau, ja. Also lieber Vollkornprodukte oder es gibt ja auch so Pseudogetreide wie Quinoa,
ne? Amaranth, ja.
Amaranth, so diese ganzen Geschichten. Grundsätzlich kann man sagen, ist Gluten oft ein Problem auch. Also selbst wenn jetzt Leute nicht unbedingt eine Glutenintoleranz haben, Gluten erhöht Zonulin. Zonulin ist ist quasi ein Eiweiß, das die Darmschleimhaut reguliert von der Öffnung her. Ne? Mhm. Also es kann zu viel Zonulin macht ein Leaky Gut eigentlich auch. Okay. Ne? Also mit Gluten, ich weiß, es schmeckt ja auch mal lecker, ne? Aber Gluten, vielleicht auch manchmal nicht zu viel Gluten wäre auch ganz gut.
Ja, ich denke auch, dass ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man anfängt, sich alles zu verbieten mit Weizen
und Zucker. Oh nein, bitte nicht.
Das macht nur Stress und das ist auch für den Darm nicht gut.
Absolut richtig. Stress, Stress, absolut richtig. Da kommen wir zu einem weiteren Punkt. Das ist natürlich nicht nur die Ernährung, auch Stress. Ne? Also wenn wir Stress haben, dann produzieren wir erstmal viel Cortisol. Mhm. Cortisol ist ja unser Stresshormon, was aber auch einen abbauenden Effekt hat auf die Häute, auch auf die Schleimhaut. Ne? Ja. Und im Darm, es ist halt eine Schleimhaut. Und wenn wir da viel Stress haben, dann wird die Schleimhaut abgebaut. Und was es auch macht, die Energie wird aus den Verdauungsorganen gezogen. Das heißt, wir sind auch gar nicht mehr wirklich gut in der Lage zu verdauen, weil eher so diese Überlebensorgane gut durchblutet werden im Stress. Ne? Also so Herz, Muskulatur und eine gute Verdauung ist zum Überleben erstmal zweitrangig. Also deshalb alles, was Stress senkt, sei es autogenes Training, ne, oder auch wenn man schlechte Stressreaktionsmuster hat, dann sollte man auf jeden Fall da an sich arbeiten, weil das einfach grundsätzlich schlecht ist, ne, für viele Dinge, aber auch vor allem für den Darm.
Für den Darm, ja, absolut. Also ich kann das jetzt auch gerade nochmal von der emotionalen, psychischen Seite, kann ich das so bestätigen, ich hatte als junges Mädchen wahnsinnig Probleme mit dem Loslassen. Also ich habe wahnsinnig geklammert. Ich konnte einfach nicht frei sein und nicht loslassen. Man kann sich vorstellen, wie meine Verdauung war. Ich war alle 5 Tage mit dem großen Geschäft auf Toilette. Mhm. Alle 5 Tage. Und das war richtig schlimm für mich, weil es tat weh, es war unangenehm. Mhm. Und ja, das ist das Thema Loslassen gewesen bei mir. Und seit ich da angefangen habe, auch da mehr reinzugehen, mich freier zu fühlen, ging es echt super mit der Verdauung.
Ja, also wenn ich jetzt in die traditionelle chinesische Medizin gehe, dann ist es tatsächlich so, der Dünndarm sortiert aus, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich. Ja. Und der Dickdarm ist natürlich loslassen auch. Ne? Das ist ganz richtig, was du sagst. Also das geht jetzt auch in den Bereich der klassischen, also der traditionellen chinesischen Medizin.
Absolut. Ja. Also das konnte ich bei mir erkennen und ich baue das gerne in meine Coachings ein. Und viele sehen sich da auch wieder in diesem Thema. Und das ist ja immer dieses, oh, ich habe mit meiner Ernährung alles gemacht, aber es wird nicht besser, dann ist meistens eben der andere Teil, eben die Psyche. Stress ist halt ein Faktor, der oft vergessen wird.
Stress ist eigentlich, also es gibt keine chronische Erkrankung ohne Stress, wirklich. Also Stress hat halt auch viele Gesichter. Ne? Das ist ja nicht immer nur psychischer Stress oder körperlicher. Das kann auch mal sein, dass jemand wirklich viel mit viel Allergien zu kämpfen hat. Oder auch natürlich auch die Ernährungsweise, wenn man sich immer schlecht ernährt, dann ist das auch Stoffwechselstress, ne, kann man sagen. Und Stress hat eben auch Umweltbelastungen. Also unsere Nahrung ist nicht mehr ganz dieselbe wie früher. Und wir sind halt auch Sachen ausgeliefert. Ne? Alleine im Trinkwasser. Es werden halt auch nicht alle Medikamentenrückstände beseitigt. Ne? Mhm. Und auch Hormone teilweise. Also da braucht es dann schon Kläranlage 4, so in der Richtung. Und die hat man in wenigen Bereichen Deutschlands, aber halt nicht in allen. Mhm. Also wir werden halt einfach mehr Dingen ausgesetzt auch inzwischen.
Ja.
Und ja, es sammelt sich halt, ne?
Absolut. Bevor wir zu den Fragen kommen, zu den Testergebnissen, vielleicht nochmal, wie läuft so ein Test ab bei euch? Also wenn wir jetzt, klar, ihr habt verschiedene Tests, wenn wir jetzt aber gerade mal beim Darmtest bleiben, was passiert da? Also ich kriege da ein Testkit nach Hause, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen.
Genau, also es gibt ein Testkit, da ist auch eine Anleitung drauf, wie man das machen muss. Da ist ein Stuhlfänger, den kann man quasi in der Schüssel so auslegen. Der sollte natürlich nicht nass werden, weil es ist ein Papier, ein dickes. Mhm. Und also es ist so, der Stuhl sollte halt nicht mit dem Klowasser in Verbindung kommen, klar. Genau, also dann sollte man am besten, also da ist so ein großes Röhrchen in dem großen Röhrchen, das kann man aufschrauben, dann kommt nochmal so ein kleiner Behälter, den man aufschrauben kann. Und da ist dann auch so ein Plastikstecker mit so einem kleinen Löffel vorne, kann man sagen. Ja, genau. Und da kann man dann eben Stuhl reinmachen in dieses kleine Röhrchen, also bitte nicht in das große. Und so viel brauchen wir auch nicht, aber es sollte schon, also gerade auch wenn man einen größeren Test macht, so wie ein Gesundheitscheck Darm, wo viele Analyten sind, dann sollte das jetzt nicht zu sparsam befüllt sein, also es sollte schon ausreichend Material da sein. Und am besten sollte man auch verschiedene Stellen vom Stuhl nehmen, also nicht nur an einer Stelle rumbohren. Mhm. Ah, so appetitlich, ne?
Wahnsinn.
Ja, genau. Und dann schraubt man das kleine Röhrchen zu. Ganz wichtig, würde ich definitiv raten, dass man auch das beschriftet mit dem Namen. Ne? Und dieses kleine macht man dann in das große Röhrchen rein. Und wir haben dann auch so einen Plastikumschlag noch, so einen durchsichtigen. Das ist dann so ein Auslaufschutz nochmal. Also da macht man dann dieses große Stuhlpröbchen eben rein. Also den kleinen mit dem großen Röhrchen. Mhm. Ne? Und dann, wenn man große Tests macht, also wo auch Candida jetzt oder auch beim Candida-Test, hat man auch noch so ein längeres Röhrchen für einen Zungenabstrich, nennt sich das, Mundabstrich. Das schraubt man auf. Und dann gibt es so einen Stab, so einen blauen, glaube ich, ist er. Und den zieht man dann halt so über die Zunge und auch Mundschleimhaut so ein bisschen drüber. Und dann steckt man das in dieses große Röhrchen rein und das bitte auch in den durchsichtigen Umschlag rein. Und dann muss man diesen Begleitschein ausfüllen, bitte die Unterschrift nicht vergessen und ist auch wichtig hinzuschreiben, wann die Probe abgenommen wurde, damit wir wissen, wie alt der Stuhl auch ist, ne? Weil manchmal, wenn die Post vielleicht lange braucht und der Stuhl zu alt ist, dann können wir das nicht mehr verwerten, leider, ne? Also es dürfte nicht zu alt sein. Und also gerade auch bei warmen Temperaturen, das ist blöd, jetzt wird es ja Winter und kälter, aber trotzdem, zu lange darf es eben nicht unterwegs sein und dann am besten wirklich schnell abschicken. Und lieber am Montag, damit man einfach verhindert, dass es, wenn es halt einfach am Wochenende bei der Post liegt, weil da gehen wieder Tage verloren. Und genau. Und dann kriegen wir das, es wird dann bearbeitet und je nachdem, wir sagen, ab Probeneingang bis zu 14 Tage dauert es, bis das Ergebnis kommt, was einfach daran liegt, dass nicht jeder Analyt jeden Tag angesetzt wird. Und gerade wenn man dann so große Tests hat mit vielen Analyten, dann dauert das halt auch mal ein bisschen. Ne?
Total.
Kann auch schneller gehen, klar, also kommt eben ganz drauf an.
Okay, und dann bekomme ich nach diesen 14 Tagen im Schnitt eine nach Hause.
Genau, also dann gibt es eine E-Mail.
Eine E-Mail, stimmt, ja.
Genau, außer wenn jemand jetzt wirklich unbedingt das jetzt auch per Post haben will, dann kommt 2,50 Euro dazu. Mhm. Einfach, er hat halt auch umwelttechnische Gründe, ne?
Das Ganze klar, Papier macht das Sinn.
Schicken und, klar, aber manche wollen das halt natürlich lieber per Post haben. Das ist auch in Ordnung. Oder gerade ältere Menschen, die jetzt vielleicht keine E-Mail haben und sich nicht mit sowas rumschlagen wollen.
Ja.
Genau.
Okay, und jetzt hast du vorher gesagt, es gibt bei manchen Tests zum Thema Darm auch noch einen Speicheltest dazu. Da sollte man, glaube ich, auch nochmal bewusst machen, dass eben die Verdauung halt schon im Mund beginnt. Also da ist es wirklich sehr wichtig. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen.
Naja, also wichtig ist, dass man gut kaut, ne? Weil also da fängt die Kohlenhydratverdauung fängt im Mund an mit dem Einspeicheln des Nahrungsbreis. Also man sollte definitiv gut kauen, weil dann nimmt man dem Magen natürlich auch schon Arbeit ab und dem Darm. Ne? Also bitte wirklich gut durchkauen. Und es ist so, dass wir eigentlich, also der Test, den wir jetzt machen, da geht es eigentlich nur um Candida. Candida im Mund, ne? Weil manchmal kann ja auch Candida schon im Mund sein. Und mehr machen wir jetzt eigentlich nicht. Es gibt auch Teststreifen, so pH-Streifen, kann man natürlich auch kaufen in der Apotheke, wo man schauen kann, wie ist der pH-Wert im Mund. Ja. Der ist allerdings immer sehr, sehr schwankend, auch je nachdem, was man da gerade gegessen hat, muss man sagen. Mhm. Also der sollte grundsätzlich eher im alkalischen Bereich sein, im Mund. Also es ist tatsächlich so, weil wir ja oft von sauer und basisch reden, also es gibt natürlich Stellen im Körper, wo sauer erwünscht ist, zum Beispiel im Magen, ne? Mhm. Also im Verdauungstrakt, im Mund, es sollte eher basisch sein, der Magen sauer, damit da einfach auch Keime abgetötet werden. Ja. Dann der Dünndarm wieder eher basisch und der Dickdarm sollte tatsächlich auch wieder eher sauer vielleicht sein. Also das mögen die guten Darmbakterien lieber. Und das ist auch, was wir im Stuhltest sehen. Also wir sehen den pH-Wert aus dem Dickdarm, sei mal gesagt. Na, auch
okay.
So zum Verständnis.
Ja. Dann können wir auch gleich zu den Fragen kommen. Und die meistgenannteste Frage war, was kann ich machen oder beziehungsweise wie entsteht auch, wenn der pH-Wert im Stuhl, also im Darm dann ja sozusagen zu hoch ist?
Mhm. Ja, genau. Also es kommt eben drauf an, wie hoch er ist jetzt, ne? Eben je nachdem, was man gegessen hat. Also wenn wir jetzt eher basische Sachen gegessen haben, also wie Obst, Ballaststoffe, Gemüse, dann ist der pH-Wert im Dickdarm eher niedrig, also eher sauer. Und wenn er hoch ist, dann kann es sein, also, dass wir eben vorher Eiweiße gegessen haben. Ab einem pH-Wert von 7,5 gibt es uns definitiv schon einen Hinweis darauf, dass da das Milieu im Darm nicht so stimmt. Okay. Ne? Also es kann auf eine Dysbiose hinweisen. Und was man da zum Beispiel machen kann, um das zu verbessern, erstens natürlich die Dysbiose beseitigen.
Ne? Was ist eine Dysbiose?
Ja, also Dysbiose heißt, dass der Dünndarm nicht gut, also dass es nicht gut besiedelt ist quasi. Okay. Ne? Also dass vielleicht da auch Fäulniskeime sind, die das Milieu verschlechtern, zum Beispiel Clostridien. Ne? Mhm. Viele Clostridien können den pH-Wert im Dickdarm erhöhen. Mhm. Und na, wenn die bleiben, dann wird es natürlich nicht unbedingt besser. Ne? Also normalerweise, was man machen kann, man kann rechtsdrehende Milchsäurebakterien nehmen, die verbessern das Milieu im Darm. Aber wenn die Clostridien bleiben, also dann wird es ja langfristig nicht besser. Also dann ist natürlich wichtig, dass man zum Beispiel halt was gegen die Clostridien macht oder oder gegen den Candida, der kann den pH-Wert auch anheben. Ne? Mhm. Und deshalb also sollte man sich auf jeden Fall die Bakterienzusammensetzung anschauen, die Darmflora quasi. Ne?
Wenn der Candida jetzt sehr hoch ist, was kann ich, oder fangen wir mal an. Also du hast ja vorher schon erwähnt, das kann natürlich eine Nachfolge, eine Nebenwirkung von der Pille sein, von zu viel Östrogen im Körper.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel. Was können denn noch Ursachen sein?
Naja, also wenn du zum Beispiel Antibiotika genommen hast, ne, da werden ja sämtliche gute Darmbakterien abgetötet und die guten Darmbakterien sind natürlich auch der natürliche Feind des Pilzes. Ne? Mhm. Also das heißt, die sind dafür zuständig, weil wir alle haben ein bisschen Candida. Es darf halt nur nicht zu viel sein und die halten so ein Candida in Schach. Und wenn jetzt natürlich so ein Antibiotikum genommen wird, was dann die ganzen guten Darmbakterien abtötet, dann hat der Pilz freien Lauf. Der sagt dann, juhu, endlich. Niemand hält mich zurück, ne? Mhm. Und das kann zum Beispiel der Fall sein. Es kann auch sein, dass eben eine Schwermetallbelastung da ist. Das ist auch noch eine Möglichkeit, weil so ein Pilz sammelt ja auch Gifte, ne? Mhm. Also manchmal will der dem Körper vielleicht auch helfen. Also der ist nicht immer nur böse. Der versucht auch Sachen zu sammeln, ne? Und
weiter. Ich stelle gleich meine Frage.
Nee, sag ruhig. Ich bin.
Schwermetalle können ja zum Beispiel auch Amalgam sein, oder?
Ja, zum Beispiel, ne? Amalgamfüllungen können das natürlich machen. Aber überhaupt auch, ne? Gerade wenn jetzt zum Beispiel nochmal Thema viele Östrogene. Das kann halt nun mal die Leber belasten und die Leber ist ja unser Entgiftungsorgan.
Ja.
Und wenn das nicht mehr so gut funktioniert, dann sammeln sich da halt auch Dinge an.
Zum Thema Amalgam fand ich bei mir sehr spannend. Ich hatte einen sehr hohen Amalgamwert. Heißt es Amalgam oder Amalgan?
Amalgam.
Ja. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Woher habe ich denn diesen Wert? Weil ich keine Amalgamfüllungen habe. Ich glaube, das wurde auch vor meiner Zeit eher verwendet als jetzt heutzutage in den Zahnfüllungen. Mhm. Ja, bis ich natürlich drauf kam, dass meine Mama Zahnarzthelferin war. Mhm. Und das auch in der Schwangerschaft. Mhm, ja. Also krass finde ich das. Also auch da muss man ein bisschen über die Generation denken.
Ja, es ist tatsächlich so, leider, dass die Mütter entgiften herrlich über ihre Babys. Ja. Es ist natürlich nicht, was wir uns wünschen. Das machen wir natürlich auch nie absichtlich, aber so ist es leider. Und deshalb kann es echt passieren, dass so kleine Würmchen auch schon belastet sind. Ne? Das kann wirklich von der Mutter kommen. Ja. Und ja.
Und ich habe habe diesen Schwermetalltest erst vor 2-3 Jahren gemacht. Das heißt, ich bin damit ja auch einige Jahre rumgelaufen. Also war jetzt nicht so, dass als Baby das festgestellt wurde. Und das fand ich schon sehr krass. Hast du vielleicht zum Thema Schwermetalle, kann man die ausleiten? Kann man da was machen?
Oh ja, das ist so schwierig.
Okay.
Das ist ein schwieriges Thema. Also das kommt halt, ja, man muss halt immer gucken, auch wenn man da vor sich hat, ne? Weil es gibt viele Sachen, die auch Schwermetalle mobilisieren. Das heißt noch lange nicht, dass sie aus dem Körper rausgehen. Ne?
Okay, ja.
Also es ist halt wichtig, dass unsere Entgiftungsorgane gut arbeiten.
Ja.
Und da sehe ich viele Fehler, die gemacht werden. Also da wird dann zum Beispiel, erstmal für den Stoffwechsel ist wichtig, dass die Schilddrüse gut arbeitet, dass die Nebenniere gut arbeitet. Die Leber, da gibt es zum Beispiel verschiedene Entgiftungsphasen. Jetzt gibt es Leute, die nehmen Mariendistel, weil sie sich jetzt auch denken, ach, das ist jetzt super für meine Leber, die Mariendistel. Ja, aber also da gibt es jetzt die Leberentgiftungsphase 1 und die wird zum Beispiel durch die Mariendistel unterstützt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt die Mariendistel nehme und Leberentgiftungsphase 1 unterstütze, Leberentgiftungsphase 1, das sind quasi, da werden erstmal Sachen oxidiert, zum Beispiel, es kommen teilweise giftigere Stoffe tatsächlich dabei raus noch. Okay. Also das ist Leberentgiftungsphase 1. Und dann in Phase 2 werden diese Stoffe wasserlöslich gemacht, damit sie dann über die Niere ausgeschieden werden können oder über den Darm. Ne? Mhm. Das ist Leberentgiftungsphase 2. Wenn wir jetzt Leberentgiftungsphase 1 ganz, ganz dolle unterstützen, aber Leberentgiftungsphase 2 sagt, nee, Leute, ich habe leider nicht die Mittel. Ja, was passiert?
Dann hängt's da.
Dann bleibt dann genau. Und dann bleibt der ganze Mist da hängen und schädigt die Zelle. Na? Also da gibt's wirklich oder wenn der Darm nicht richtig arbeitet, weil da leider auch Probleme sind und die Leute meinen, sie müssen jetzt einen auf super Entgiftung machen. Ja. Auch schwierig, ne? Also es ist wirklich nicht einfach. Klar, es gibt da 100.000 Sachen auf dem Markt. Es gibt die Chelattherapie. Da werden aber auch gute Mineralien ausgeschieden viel. Also da muss man dann auch wirklich gut auffüllen. Also man muss wirklich genau gucken, wem hat man vor sich? Wie weit kann ich jemanden da unterstützen? Also ich arbeite halt gerne mit Mineralien, dass ich dem Körper Mineralien zufüge. Da ist aber auch ein guter Darm die Voraussetzung, dass er das aufnehmen kann, ne? Damit der Körper halt selbst sich Dingen wieder entledigen kann. Ne? Mhm. Und alles auf einmal kann man sowieso nicht rausmachen. Also der Körper speichert ja Schwermetalle auch im Fettgewebe ein, ne? Damit sie keinen weiteren Schaden anrichten. Das heißt, es gibt jetzt nicht eine Therapie, die mache ich jetzt 3 Wochen und dann habe ich keine Schwermetalle. So läuft es halt leider nicht. Ne?
Also, total. Aber da wäre doch schon auch erstmal hilfreich, dass man wirklich auch einen Heilpraktiker aufsucht, oder einen ganzheitlichen Mediziner oder so, um das Thema wirklich mit Hilfe anzugehen und nicht einfach Mariendistel rein und was passiert jetzt?
Ja, aber leider gibt's da auch, also da gibt's halt auch echt, also auch da, das weiß ja auch nicht jeder Heilpraktiker manchmal.
Ja, richtig.
Also bei den Ärzten ist es leider auch so. Klar, die sind ganz toll in vielen Dingen, aber wenn es jetzt also gerade um Darmgesundheit oder so geht, also viele glauben ja noch nicht mal, dass es einen Candida gibt oder sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, ja, das ist alles Humbug. Also, ja, also das ist wirklich manchmal nicht so einfach. Oder die wissen dann auch gar nicht, was sie machen sollen, wenn der SIGA-Wert jetzt irgendwie hoch ist oder so. Ja.
Okay. Ihr habt bei Verisana eine Liste an Heilpraktikern, die ihr empfehlt, gell?
Ja, haben wir. Also ich kenne die jetzt nicht alle, ich weiß jetzt nicht alle, aber das sind die bei uns einschicken. Ja. Und die führen wir halt in einem Katalog und dann können wir natürlich auch gucken, wer ist da in der Nähe Und ja. Achso, genau. Ich wollte nochmal sagen, ich wollte nicht die Ärzte schlecht machen. Ne? Also es gibt, na, also nur, dass das, nur dass das gesagt wird, also ich gehöre nicht zu denen, die Ärzte schlecht machen. Ja. Überhaupt nicht, die müssen so viel wissen und können. Aber es gibt halt gewisse Sachen, da sind tatsächlich vielleicht Naturheilkundler manchmal
ja, absolut.
Besser, weil die halt, weil sie da vielleicht auch nochmal
absolut
eine andere Zeit haben als jetzt ein Arzt.
Ja, ja, und also ich glaube, die Frauen, die hier meinen Podcast auch hören, die haben mindestens einmal die Erfahrung gemacht, dass sie beim Frauenarzt waren mit ihren Beschwerden nach dem Absetzen der Pille und gesagt bekommen haben, da hilft nur die Pille. Also, weißt du, das sind auch Erfahrungen. Ich frage hier einige. Ja,
es ist leider, ja, also ich muss sagen, ich höre viel Schlimmes von beiden Fraktionen. Also ich höre manchmal von Ärzten, wo ich mir an den Kopf fasse, und ich höre auch manchmal von Heilpraktikern, wo ich mir an den Kopf fasse. Also es ist wirklich, also das, es ist nicht immer einfach, jemanden zu finden, der das wirklich gut kann.
Ist so. Da muss man gut recherchieren, vielleicht auch mal rumhören, wer hat Erfahrung damit mit einem guten Heilpraktiker.
Genau.
Ja, aber grundsätzlich, also von einer Kollegin von dir, von Verisana, die hatte mir gesagt, ihr bietet das auch an, man kann nach so einem Test auch bei euch anrufen, und sie geben sich da beste Mühe, Heilpraktiker in der Gegend ausfindig zu machen oder einfach vorzuschlagen. Also das
auf jeden Fall, das machen wir, und dann würde ich aber auch natürlich jedem Einzelnen raten, dass er dann, wenn er sich nicht wohlfühlt bei jemandem, auch absolut die Freiheit hat zu sagen, nee, da will ich nicht hin, dann gehe ich woanders hin. Ne? Ja. Und dann kann man auch noch ein zweites Mal anrufen und sagen, ja, da war ich jetzt nicht so zufrieden, haben Sie mir noch jemanden anderen in der Nähe? Also es ist absolut...
Muss passen, ja.
Ja, das, also das ist ganz klar, genau.
Okay, wir haben jetzt über einen zu hohen pH-Wert gesprochen. Mhm. Wenn der jetzt zu niedrig ist, kann man jetzt pauschal sagen, wenn er zu hoch ist, ist es eher, dass man mehr basisch essen soll, und wenn er zu niedrig ist, eher säurehaltig?
Nee, weil das kann wirklich, das kann so stark schwanken, je nachdem, was ihr gegessen habt. Also wenn man jetzt gerade eben sowas gegessen hat, dann ist er halt, also wenn man jetzt gerade eher Gemüse vorher gegessen hat, dann ist er vielleicht eher unten, und wenn man jetzt gerade vorher Fisch oder Fleisch gegessen hat, dann ist er vielleicht ein bisschen höher. Mhm. Also das muss nicht immer gleich was Krankhaftes bedeuten. Mhm. Aber wenn er eben ab 7,5 oder höher, gibt uns das einen Hinweis darauf, dass da irgendwie was bei der Bakterienflora nicht so ganz in Ordnung ist und dass das Milieu nicht so stimmt. Und da helfen dann zum Beispiel rechtsdrehende Milchsäurebakterien auch. Also, und natürlich auch zu schauen, okay, was fehlt mir denn da? Und vielleicht eventuell noch ein Probiotikum.
Na, je nachdem. Okay. Wie sieht es denn mit dem pH-Wert in der Mundschleimhaut aus? Also sowohl zu hoch als auch zu niedrig. Wie unterscheidet sich das jetzt zum Darm?
Ja, also auch das ist stark abhängig, was man da gegessen hat. Also wir testen das ja nicht, das sei nochmal gesagt, wir testen nicht den pH-Wert im Mund. Wir schauen nur, ob Candida da ist oder nicht. Okay. Und das ist eher was, also das kann man mit Teststreifen aus der Apotheke, genauso gibt es ja auch für den Urin so Teststreifen, ne? Wo man gucken kann, ist man gerade eher sauer oder so. Und im Mund kann man da eben auch gucken, also da sollte der Wert eben eher basisch sein, und wenn er dann zu niedrig ist, kann er halt natürlich auch, können die Zähne angegriffen werden. Also da könnte man zum Beispiel Zitronenwasser mit Zitronenwasser spülen. Zitrone ist ja hochbasisch, ne? Ja. Aber einfach gut ernähren hilft, ne?
Absolut. Und was besagt dann diese Untersuchung Zungenabstrich?
Das ist dann eben Candida. Also da sehen wir,
Candida. Okay.
Also ob da Candida im Mund ist, ne, das kann eben absolut auch der Fall sein, gerade wenn Leute ein geschwächtes Immunsystem haben, dann kann es auch sein, dass wir Candida im Mund haben. Auch gerade wenn vielleicht Leute noch viele Amalgamfüllungen haben oder solche Sachen. Ne?
Okay.
Auch das ist oft möglich, ja.
Wenn ich jetzt so ein Candida im Mund habe, dann klar, einmal natürlich die Tipps, die du auch vorher gegeben hast zur Ernährung. Gerade wahrscheinlich auch nochmal verstärkt darauf achten, wenn man die Pille abgesetzt hat, wenn man Antibiotikum genommen hat. Ich glaube, das ist oft auch ein Thema, Antibiotika-Einnahme, und danach wird halt nicht mehr drauf geachtet.
Ja, leider. Also es gibt ja, ich würde eigentlich auch jedem empfehlen, dass er zum Antibiotikum auch schon ein Probiotikum nimmt. Also nicht zeitgleich bitte. Also da muss ein Abstand sein. Mhm. Ne? Also mindestens 2 Stunden. Also ich würde dazu tendieren, dass man halt das Antibiotikum, je nachdem, also meistens muss man es ja nur 1-2 Mal am Tag nehmen, dass man das dann vielleicht morgens nimmt und am Abend das Probiotikum, oder wenn man jetzt morgens und abends das Antibiotikum nehmen muss, dass man vielleicht mittags mal ein Probiotikum nimmt. Mhm. Gibt es auch wirklich speziell Probiotikum zum Antibiotikum? Einfach um zu verhindern, dass das ein totales Chaos wird im Darm. Okay. Und ich würde das dann auch empfehlen, wenn man das Antibiotikum abgesetzt hat, dass man auf jeden Fall noch eine Weile Probiotikum nimmt. Es gibt auch tatsächlich, ich habe das jetzt leider gerade nicht da, ich hatte so eine Tabelle, welches Antibiotikum welche Darmbakterien ausreinigt, beziehungsweise wo es dann oft einen Bedarf gibt, nach welchem Antibiotikum.
Ah, gibt es im Internet die Tabelle? Oder ist
nee, das leider was? Nicht. Das hatte ich mal bei einer Fortbildung. Mhm. Nee, leider habe ich das jetzt nicht.
Mhm. Okay, ja. Das, also vielleicht kannst du ein Foto mal schicken oder so, wenn es dir möglich ist, dann kann ich das mit Shownotes packen, aber wenn es jetzt so umständlich ist, dann...
Ich schau mal, ich muss es selber nochmal finden.
Oh. Okay, alles klar. Also entweder ist es dabei oder nicht.
Ja, sorry.
Okay, kein Problem. Gut, dann war noch eine Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Candida und Vaginalpilz?
Naja, ich meine, klar, also ein Vaginalpilz kommt natürlich auch gerne, wenn das Immunsystem angegriffen ist. Ne? Mhm. Kann auch also ein Hinweis sein, natürlich vielleicht jetzt auch auf viele Östrogene. Es kann sein, auch über Geschlechtsverkehr kann man das bekommen. Aber grundsätzlich ist es wirklich oft ein Hinweis auf ein schwaches Immunsystem. Und klar, ich meine, so ein Pilz im Darm schwächt einen. Mhm. Der schüttet da lustig seine Toxine aus. Mhm. Und das belastet auch die Leber. Und klar, das schwächt den ganzen Organismus. Und natürlich ist da unten halt, also das Milieu, was Pilze lieben, es ist ein bisschen feucht, es ist dunkel und es ist warm. Also das perfekte Milieu für so einen Pilz eigentlich. Ne?
Ich hatte oft das Gefühl, ich hatte nämlich auch recht häufig mit Vaginalpilz zu kämpfen in meiner Pubertätszeit. Bei mir lag es tatsächlich auch am Tampon, also dieses Aufsaugen der Schleimhaut durch diesen Baumwollbauschen, das hat mir einfach nicht gut getan.
Klar, also da gibt's natürlich dann auch, ich meine, da könnte man auch, es gibt zum Beispiel, also auch da gibt's so Milchsäure, Cremes, ne, die natürlich das Scheidenmilieu auch fördern, ein gutes Scheidenmilieu fördern. Gibt zum Beispiel diese Majorana Vaginalcreme, ich glaube von Vala ist das. Mhm. Aber das ist natürlich, also wenn man jetzt gerade akut einen Pilz da hat, dann würde ich da schon empfehlen, dass man zum Arzt geht und da mal guckt und vielleicht ein Antimykotikum halt nehmen muss oder so. Ne? Aber wenn es dann wieder in Ordnung ist, um vielleicht auch zu verhindern, dass es immer wieder kommt, kann man das eben tatsächlich mal machen, dass man halt so ein Tampon einschmiert mit so einer Majorana-Creme und dann einfach versucht, auch darüber das Milieu zu verbessern. Und natürlich ist da auch der Darm eine wichtige Sache, um das Immunsystem zu stärken.
Absolut. Welche Lebensmittel enthalten dann für uns gute Bakterien, die da für den Darm halt gut sind?
Naja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt sowas wie Sauerkraut essen, ne, so fermentierte Sachen, die sind natürlich super. Aber verträgt halt nicht jeder. Wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Histaminintoleranz hat, dann kann der das überhaupt nicht ab, ne, so fermentierte Sachen. Aber grundsätzlich alles, was halt ballaststoffhaltig ist oder eben gerade jetzt Gemüse oder Sauerkraut ist halt super, ne, fürs Darmmilieu, Kombucha oder solche Sachen. Ne? Je nachdem natürlich, was man halt verträgt oder nicht. Also so Kefir kann auch toll sein. Aber wenn ich jetzt halt eine Laktoseunverträglichkeit habe, dann ist es mit dem Kefir schwierig. Ne?
Das stimmt, ja.
Also muss man halt ein bisschen schauen.
Was ist denn mit Joghurt?
Ja, kann auch, wie schon gesagt, also viele vertragen Joghurt tatsächlich nicht so gut. Aber grundsätzlich, ja, kann auch helfen. Aber man muss halt gucken, zu viel Joghurt würde ich nicht machen. Joghurt ist auch sauer. Mhm. Und wir müssen ja auch auf den Säurebasenhaushalt achten.
Also einfach ausprobieren und wirklich auf den Körper hören.
Ja, das ist was wir leider alle verloren haben im Laufe der Zeit.
Das stimmt. Aber
also auf jeden Fall schauen, tut's mir gut.
Und
grundsätzlich abwechslungsreich essen ist auch eine gute Sache, weil natürlich, wenn ich immer dieselben Sachen esse, dann kommt es eher zu Mineralienmängeln, als wenn ich jetzt den ganzen Strauß an Nahrungsmitteln so probiere, die eigentlich da sind. Ne? Also auch Gemüse oder Obst einfach mal abwechseln und nicht morgens, mittags, abends jetzt Joghurt essen, weil man denkt, das ist super.
Wäre das dann auch die Antwort schon auf die Frage zu wenig Bifido- und Lactobacillus-Bakterien? Also fermentierte Lebensmittel und so, was du gerade erwähnt hast?
Ja, also die Bifidos und Lactos sind super wichtig für unser Immunsystem. Und die können auch reduziert sein natürlich, wenn die Darmflora durcheinander gekommen ist. Es kann sein durch schlechte Ernährung, es kann sein durch Stress, es kann sein durch Antibiotikagabe, es kann sein durch ein Candida. Mhm. Also es sind ganz viele Möglichkeiten, die da bestehen. Man findet nicht immer heraus, woran es jetzt gelegen hat. Aber wenn die erniedrigt sind, würde ich definitiv auch ein Probiotikum empfehlen, okay, das Bifidos und Lactos enthält. Und die sind eigentlich auch am meisten vertreten bei den Probiotika. Mhm. Zum Beispiel Omnibiotik hat ein gutes Probiotikum, Nutrimon oder sowas, ne? Oder wir haben auch ein gutes von Kaya Biotics. Mhm. Also ne, dieses Multibug ist auch ein sehr schönes.
Okay, super. Das kann ich gerne noch mit verlinken.
Ja.
Wie eine weitere Frage, die jetzt dazu passt, wie oft muss man denn so einen Aufbau oder so einen Probiotika oder
wie auch immer. das kommt auch ganz drauf an, wenn man sich gut ernährt und wenig krank ist und vielleicht auch nicht so viele Antibiotika nehmen musste, dann muss man da nicht so viel machen. Okay. Wenn man jetzt den Hang hat dazu, viel Stress zu haben oder jetzt sowieso schon immer so Darmprobleme hat, dann würde ich da vielleicht schon mal so jedes halbe Jahr gucken, was da so los ist. Okay. Und ich würde jetzt nicht jeden Tag und für alle Ewigkeiten Probiotikum nehmen. Das halte ich auch für falsch. Aber ja, es wird oft zu kurz genommen, weil also wenn so ein Darm im Ungleichgewicht ist, dann reicht es oft nicht, das 2 Wochen zu machen. Ja, also dann würde ich wirklich mal so 3 Monate so ein Probiotikum nehmen und auch jetzt nicht die lustige Ratestunde, sondern vielleicht wirklich schauen, okay, was fehlt mir denn? Fehlen mir die Enterokokken? Fehlen mir die Escherichia Coli? Oder muss ich da vielleicht mal reinigen? Ist die Darmschleimhaut in Ordnung? Weil wenn die nicht in Ordnung ist, dann kann ich so viel Probiotikum nehmen, wie ich will. Das ist ein bisschen wie ein Haus auf rutschigem Boden bauen. Das kann sich nicht wirklich da ansiedeln. Ne? Also der Boden muss stimmen, sage ich mal. Ne? Also die Darmschleimhaut sollte auf jeden Fall intakt sein.
Okay, 2 letzte Fragen habe ich. Einmal, ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon besprochen haben, aber was ist, wenn der Schimmelpilz positiv getestet ist?
Also das kann tatsächlich passieren, wenn es zum Beispiel eine Schimmelpilzbelastung gibt. Ne? Hinter Tapeten versteckt sich sehr gerne alte Polstermöbel, Biotonne, Komposthaufen. Es kann auch sein, dass jemand vielleicht vorher was gegessen hat, ein Obst oder so, wo ein bisschen was drauf war. Ne? Es muss nicht immer eine Tragödie sein. Ja. Für Gesunde ist es eigentlich selten eine Bedrohung. Aber sowas, es gibt ja diese Aspergillose, ne? Also das ist dann wirklich was, wo die Leute aber auch echt zu kämpfen haben. Also da würde ich dann nicht, wenn ich keine Symptome habe und das mal sehe, dann würde ich vielleicht mal nochmal schauen, ist mein Wohnraum belastet oder rieche ich vielleicht manchmal ein bisschen zu intensiv an der Biotonne oder bin ich zu viel am Komposthaufen? Nein, aber also in der Regel ist es eigentlich nicht so.
Kann ja auch oft berufsbedingt irgendwie sein, wenn man da natürlich oft dem ausgesetzt ist, auf irgendwelchen, also weiß ja nicht, was es für Berufe dann dahingehend gibt, aber vielleicht das auch nochmal reflektieren.
Ja, also wenn man Probleme hat und das rauskommt, dann muss man natürlich gucken. Also es sind halt bei so Aspergillus-Infektionen sind oft die Nasennebenhöhlen betroffen. Okay. Und es sind oft Leute, die vielleicht so eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung haben, also Sinusitis oder Kieferhöhlen. Also das kann tatsächlich passieren.
Okay, super. Kannst du mir noch sagen, was ist SLGA und was passiert, wenn der im niedrigen Bereich ist?
Das ist der SIGA, das ist ein großes...
SI, okay.
Sekretorisches IGA. Ja, also wenn der zu hoch ist oder zu niedrig oder beides?
Die Frage war zu niedrig, genau, ja, aber es gibt bestimmt auch welche, die zu hoch hatten.
Ja, genau. Also wenn er zu hoch ist, dann ist es ein Hinweis darauf, dass Entzündungen da sind. Entzündungen können da sein, wenn wir vielleicht zum Beispiel Nahrungsmittel essen, die wir nicht so gut vertragen, wenn wir Allergien haben, ne, dann ist der SIGA-Wert im Stuhl zu hoch. Und zu niedrig ist leider oft echt, na, also da ist, das ist dann schon ein Hinweis darauf, dass das Immunsystem schwach ist. Und das ist einfach ein Zeichen dafür auch, dass die Darmbarriere nicht mehr so regulär funktionstüchtig ist. Okay. Also da muss man sagen, also da ist dann eine erhöhte Infektanfälligkeit dabei oft. Ne? Es kann auch sein, dass ein Pilz dabei ist. Es kann auch ein Hinweis sein auf eine Zöliakie, also das ist eine angeborene Glutenunverträglichkeit. Mhm. Es kann auch sein, dass jemand vielleicht immunsuppressive Sachen nehmen muss. Mhm. Aber das ist in der Regel nicht so gut. Aber kann man natürlich alles verbessern. Also okay. Es ist nie hoffnungslos, da kann man immer ganz viel machen.
Total.
Aber grundsätzlich ist mir persönlich lieber, ich sehe einen zu hohen als einen zu niedrigen.
Ja, absolut. Okay. Es kamen viele Fragen tatsächlich. Ich habe mir jetzt halt die meisten rausgepickt, damit wir die Folge auch so ein bisschen in Schach halten können. ihr habt ja trotz allem auch noch mal immer eine kleine Auswertung auch mit dabei. Oder wie ist es mit, kann man euch auch kontaktieren? Also ich glaube, es gibt mit dem Aufpreis auch noch mal einen bisschen ausführlicheren Befund oder was?
Naja, also was wir haben, also letzten Endes, wir geben jetzt noch keine Therapieempfehlungen raus, das dürfen wir auch gar nicht. Ne? Also man hat die Möglichkeit, allgemeine Therapieempfehlungen zu kaufen, die sind aber jetzt nicht speziell auf das eigene Ergebnis aus. Okay. Das ist dann so ein bisschen wie ein Baukastensystem. Das heißt, man kriegt halt so ein paar Ernährungsempfehlungen und dann vielleicht, wie man jetzt auch den Darm reinigt. Also gerade, wenn man auch jetzt zu viele Clostridien hat oder auch zu viele Escherichia coli. Also Escherichia coli sind ja ganz wichtige Bakterien für den Darm. Ne? Die ernähren die Darmschleimhaut, die bilden so kurzkettige Kohlenhydratketten. Mhm. Und da gibt's aber gute und schlechte. Und wenn die so hoch sind, dann wissen wir, dass wir da viele schlechte auch haben, weil die guten können sich nicht so vermehren. Ne? Mhm. Die können sich nicht derart ausbreiten wie die schlechten. Und dann ist es zum Beispiel halt auch gut, den Darm zu reinigen. Also das kann man da sehen in den Therapieempfehlungen und dann zum Beispiel, was können Sie machen, wenn Sie Candida haben? So, und dann steht da das und das und das und dann, was können Sie machen, wenn Sie Helicobacter haben? Mhm. Und wenn jetzt jemand natürlich kein Helicobacter hat, dann lässt er den Teil bitte aus, ist ja klar.
Ja, klar. Also, aber das ist doch schon sehr hilfreich.
Ja.
Ja, genau. Absolut. Okay, ich glaube, wir sind soweit durch mit den Fragen, die ich auf jeden Fall an dich hatte oder die ich gesammelt habe, beziehungsweise mit dem Thema Darm auch, wobei man natürlich noch viel mehr darüber reden könnte. Oh. Aber
also man könnte wirklich Stunden darüber reden.
Ja, das ist so.
Ein großes, großes Thema.
Total.
Und der Darm kann wirklich depressiv machen, wenn er nicht stimmt. Ne? Ja. Also es kann auch wirklich in Depressionen in Zusammenhang stehen. Ja. Es gibt direkte Kommunikation zwischen dem Darm und dem Gehirn. Ne?
Also ja, und es können ja auch keine Nährstoffe mehr aufgenommen werden und dann knallt es natürlich überall.
Ja, absolut. Ne? Und auch Schlaf, also Schlafmangel, Schlafprobleme.
Ja.
Ne? Ja, also da, man könnte stundenlang drüber sprechen, das stimmt.
Ich danke dir sehr für dein Expertenwissen.
Ja, gerne. Also klar, wenn du irgendwelche Fragen noch hast im Nachhinein, dann kannst du mir ja noch schreiben, wenn irgendwas
drin ist. Ja, super gern. Also wenn ich dann noch Fragen bekomme, dann würde ich mich nochmal melden, wenn es jetzt wirklich gesammelte und viele sind. Aber sonst, ich denke, es ist sonst recht klar und ihr bietet ja auch diesen ausführlicheren Bericht an. Hm. Ich würde jetzt zum Schluss auch nochmal kurz, ihr wart so lieb und habt uns noch einen Code zur Verfügung gestellt. Und zwar, wenn man den Darmtest zum Beispiel machen will oder auch nach einer gewissen Zeit nochmal machen will, um zu schauen, so hatte ich es auch gemacht, was hat sich verändert, bin ich erfolgreich in meinem Plan, dann bekommt man mit Sina 5, also großes S und dann 5 hinten dran, 5% auf den Darmtest, aber auch alle anderen Tests. Also erstmal hier Dankeschön auch an euch.
Ja, sehr gerne.
Das kleine Präsent. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich finde es ganz toll, was ihr macht mit den Tests. Ich habe oft das Gefühl, wenn man mit seinen Beschwerden, und jetzt auch will ich nicht gegen Ärzte wettern, aber ab und an wird man einfach nicht so gut verstanden und man sagt, ja, das bringt nichts. Eine Stuhlgangprobe bringt jetzt nichts.
Nee, also Ja, es ist wirklich manchmal ein Weg, aber es also nie aufgeben. Es gibt immer jemanden, der einem irgendwie helfen kann.
Total.
Und wenn der Arzt sagt, nö, dann glaubt ihm nicht. Es gibt immer irgendwo was, was man tun kann, auf jeden Fall.
Total. Ich verlinke die Darmtests und auch den Code nochmal auf jeden Fall in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, falls ihr da draußen noch Fragen habt oder auch noch mehr über die Tests erfahren wollt, ich spreche oft auf meinem Profil darüber. Es gibt auch ein Highlight darüber. Ihr könnt natürlich auch auf dem Verisana Instagram-Profil mal vorbeischauen oder eben bei mir bei sina.felissa. Und liebe Sabine, ich danke dir. Und
sehr
dann
gerne.
Können wir uns für heute auch verabschieden.
Alles klar, Sina, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Danke dir auch.
Tschüss.
Tschüss.